Dienstag, 17. Februar, die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom. Wer sind die Auf- und die Absteiger im Politiker-Beliebtheitsranking diese Woche? Und wie stehen ein Jahr nach der Bundestagswahl der Kanzler und die Minister der neuen Regierung im Vergleich zur Ampel da? Albert Link hat die Zahlen für uns analysiert. Fangen wir mal an, Albert, mit dem klassischen Beliebtheitsranking. Und da sehen wir, Achtung, ganz vorne wie immer Boris Pistorius, Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Julia Klöckner ist die Aufsteigerin der Woche. Deine Erklärung dafür?
Naja, es sind Bilder entstanden, die die Leute beeindruckt haben. Ne? Die Bilder, die auch irgendwie so ein bisschen von politischem Mut zeugen. Bilder, mit der man sie vielleicht nicht in Verbindung gebracht hat. Das Image ist ja durchaus ein anders geprägt als außenpolitisch und also, außenpolitisch.
Müssen wir dazu sagen, sie war in Israel und ist dann von dort aus als erste Politikerin überhaupt auch in den Gazastreifen gegangen mit der israelischen Armee. Sie hat also nur das gesehen, was sie sehen sollte, hat ihr auch ein bisschen Kritik eingebracht, aber das sind eben Fotos, sieht ein bisschen martialisch aus, die machen Eindruck.
Durchaus, ja.
Und dann schauen wir mal auf die wirklich beeindruckenden, im negativen Sinne, Plätze hier hinten. Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, und Friedrich Merz ist nochmal wieder abgestiegen. Er hatte sich so ein bisschen hochgeklettert, ist aber jetzt von 17 auf 18 wieder zurückgefallen. Auch Jens Spahn steht ganz unten noch. Also die beiden wichtigsten Vertreter, sozusagen er der Fraktionschef und da der Bundeskanzler der Union. Und jetzt schauen wir mal auf das, was ich vorhin angekündigt habe. Wir haben gefragt, wer als Kanzler bessere Arbeit gemacht hat, ein Jahr nach der Bundestagswahl. Und da gewinnt Olaf Scholz, von dem wir doch alle dachten, irgendwie, naja, der hat seine Zeit gehabt, auf Wiedersehen. Der liegt vorne.
Ja, das ist sicherlich schwer zu erklären auf den ersten Blick. Es ist aber nicht unbedingt schwer zu erklären für den Meinungsforscher, der dahinter steht. Hermann Binkert ist Chef von INSA, der die Zahlen erhoben hat. Und mit dem haben wir heute Morgen gesprochen und der war gar nicht so überrascht. Der sagt, das liegt weniger an dem Regierungsgeschick von Olaf Scholz, sondern es liegt schlicht daran, dass die Menschen in Deutschland mit der Bundesregierung und mit dem Kanzler persönlich so unzufrieden sind. Die Zahlen sind im Januar frisch erhoben worden. Sind sie zufrieden mit Friedrich Merz? Sind sie zufrieden mit der Regierung? Da haben 2/3 oder sogar mehr, 67% und 68% gesagt, sie sind nicht zufrieden. Und nur so ist natürlich erklärbar, dass wir solche Zahlen bekommen. Der Anlass ist der Jahrestag der Bundestagswahl gewesen. Wir erinnern uns an den Wahlsieg und an die Erwartungshaltungen und die Hoffnungen, die damit verknüpft waren. Die waren, muss man zugeben, groß. Ein Jahr später ist davon halt ganz offensichtlich bei den meisten Menschen, haben sich diese Erwartungen nicht erfüllt.
Was ist die psychologische Komponente dabei?
Die psychologische Komponente, da haben wir auch mit jemand gesprochen, der sich besser auskennt als wir, mit dem Medienpsychologen Joe Gröbel. Der sagt, die wahrgenommene Realität deckt sich ja nicht unbedingt immer mit den Fakten. Natürlich würden jetzt die Unionspolitiker oder auch die neuen SPD-Minister im Amt sagen, wir haben doch das und das und das gemacht. Entscheidend ist aber die wahrgenommene Realität und die Stimmung. Und die ist eben, wie sie ist. Und dagegen muss man eben was tun. Ne? Der Vertrauensvorschuss war ebenso da wie die große Erwartungshaltung. Der ist abgeschmolzen. Und jetzt gilt es natürlich für die Bundesregierung, die Trendwende herbeizuführen.
Und im Rückblick erscheint dann so ein Olaf Scholz plötzlich als der gute Onkel, der irgendwie nichts getan hat. Auf jeden Fall hat uns nichts getan.
Ja, das ist, kann jeder bei sich selber beobachten. Auch das sagt der Medienpsychologe Professor Gröbel. Die Probleme der Vergangenheit, die werden dann aus der Gegenwart erstmal verdrängt. Ne? Wer denkt jetzt noch dran, hatten wir Angst, dass wir unsere Wohnung heizen können? Die sind einfach nicht so präsent wie die Probleme der Gegenwart. Das heißt, die Vergangenheit wird insofern ein bisschen verklärt. Tatsächlich, der Scholz war vielleicht jetzt nicht der größte Kanzler aller Zeiten, aber mir persönlich ging es ganz gut. Ich bin mit denen ganz gut durchgekommen und deswegen verglichen mit den Problemen, die wir jetzt alle empfinden und mit den ungelösten Situationen, mit den Unsicherheiten, den Zumutungen, die ja auch weltpolitisch offenkundig sind, führt eben zu dieser Unzufriedenheit und zu diesen Werten.
Schauen wir mal auf die Minister, das ist auch interessant. Also Christian Lindner, FDP, FDP war da mal was, gibt es kaum noch in der öffentlichen Wahrnehmung. Er war derjenige, der die Ampel gesprengt hat letztendlich, wird im Rückblick aber auch als besserer Finanzminister angesehen als der aktuelle Lars Klingbeil von der SPD.
Das ist vielleicht die größte Überraschung, da muss man sagen, das ist bei aller Verständnis. Eigentlich Lars Klingbeil als SPD-Chef hat eigentlich natürlich so ein bisschen als Vizekanzler die Rolle eingenommen. Auch das hatte man gedacht, na, der da ein bisschen Ruhe reinbringt auf dieser Position, der da eine gewisse Verantwortungsbewusstsein ausstrahlt und so weiter. Das honorieren die Leute bislang nicht. Für mich war das die größte Überraschung.
Ja. In der Außenpolitik, Außenministerin Annalena Baerbock, immer schwer in der Kritik gestanden, ersetzt durch Johann Wadephul. Da ist eine deutliche Verbesserung von damals zu heute zu sehen.
Ja, der Unterschied ist groß. Es liegt daran auch, natürlich, Johann Wadephul hat Akzente gesetzt, die durchaus bemerkenswert sind. Es liegt aber auch daran, dass Frau Baerbock zu den wirklich unbeliebtesten Politikern am Ende der Ampelregierung gehört hat. Wir haben nochmal nachgeschaut, ne, von einem Jahr, genau von einem Jahr gab es auch ein Politiker-Ranking. Da war sie 19. und damit Vorletzte. Das ist, kann ich mich nicht erinnern, dass jemals ein Außenpolitiker, eine Außenpolitikerin dermaßen unbeliebt war. Es war einfach so. Und insofern waren da die Leute besonders froh, dass es eine Alternative
gibt. Eigentlich der Posten, auf dem man nicht viel falsch machen kann. So, und dann andere. Wirklich nochmal eine richtige Überraschung, finde ich, hier ausgerechnet Robert Habeck, der ja auch immer im Feuer stand, wir müssen nur Stichwort Heizungsgesetz sagen, auch da hat man den Eindruck heute offenbar, ach Mensch, unter dem Habeck lief das irgendwie besser eigentlich als unter Katharina Reiche, obwohl die wirklich versucht, viel in Bewegung zu setzen.
Das stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht im Detail sozusagen die Arbeit der Politiker im Einzelnen, der Minister im Einzelnen verfolgen, schlicht und ergreifend merken, mit der Wirtschaft geht es immer weiter bergab. Das war eine Kernkompetenz des Kanzlers, der versprochen hat, wir schaffen die Wirtschaftswende. Die Zahl der Insolvenzen ist nicht zurückgegangen. Die Zahlen des Wirtschaftswachstums sind nicht so, dass man irgendwie diesen Erfolg in diesen Zahlen ablesen kann. Ich glaube, da ist es eben geht es nicht so sehr, vielleicht ein bisschen auch um die Persönlichkeit, aber da geht es tatsächlich um das Gefühl, das mitgrößte Versprechen ist noch nicht eingelöst worden, nämlich dass es mit der deutschen Wirtschaft endlich wieder aufwärts geht.
In der Innenpolitik, da kann man eigentlich wirklich sehen, Nancy Faeser war jetzt auch nicht so beliebt, muss man dazu sagen, aber da sieht man doch einen Erfolg seiner Arbeit, Alexander Dobrindt. Steht immer in der Öffentlichkeit, Verschärfung der Grenzkontrollen beispielsweise, also die große Migrationsfrage. Da ist einer, der unternimmt was und das wird offenbar honoriert.
Ja, das ist der Unterschied. Ne? Ankündigungen sind beide gut drin, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Leute sehen und honorieren, dass Alexander Dobrindt tut, was er sagt und dass in Bewegung reinkommt. Und dass es zumindest für viele jetzt die Aussicht gibt, dass diese Migrationswende glückt, während das eben bei der Wirtschaftswende noch nicht der Fall ist.
Arbeitsminister, die sind beide in SPD-Hand geblieben. Hubertus Heil, der ewige Arbeitsminister sozusagen, der ja einfach so ein stiller Arbeiter war, gar nicht groß aufgefallen. Bärbel Baas als Co-Vorsitzende der SPD steht auch im Feuer als diejenige, die oft auf der Bremse steht, was Reformen angeht und den Sozialstaat verteidigt, obwohl die einhellige Meinung eigentlich ist, da muss man mal rangehen.
Ja, also tatsächlich ist das auch eine Überraschung für mich, denn Bärbel Baas hat ja durchaus Talkshow-Auftritte gehabt, wo sie irgendwie gefeiert worden ist dafür. Na, persönlich hat sie eigentlich gute Sympathiewerte, denke ich mir. Allerdings, sie wird halt mit den zwei größten Problemfeldern im Moment in Verbindung gebracht, Rente und vor allem Bürgergeld. Und bei dem Bürgergeld, das sehen wir täglich an den Leserbriefen, haben die Leute das Gefühl, sie ist diejenige, die auf der Bremse steht, sie ist diejenige, die verhindert, dass Zug reinkommt, dass sozusagen der Staat, die Arbeitsagentur, wir alle zusammen dafür sorgen, dass dieses System nicht mehr ausgenutzt werden kann. Und das führt oder erklärt solche Werte, obwohl natürlich ihr Vorgänger Hubertus Heil in dem Punkt auch mehr angekündigt hat, als er wirklich getan hat.
Da schauen wir nochmal drauf. Gesundheit, auch interessant. Karl Lauterbach, auch ein umstrittener Paradiesvogel gewesen. Schneidet aber auch in der Erinnerung besser ab als die aktuelle Ministerin Nina Wagen.
Ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen beim liebgewordenen, kauzigen alten Onkel. Ne? Wir haben ihn häufig gelobt, aber noch häufiger stark kritisiert und es gab immer auch Anlass, ihn zu kritisieren. Es ist aber offensichtlich der typische Fall von, da wussten wir, was wir haben, den kennen wir und das ist jetzt bei der neuen Ministerin natürlich, die auch noch nicht so namens- und gesichtsbekannt ist, natürlich noch nicht der Fall. Die muss natürlich auch erstmal so die ungeheure Popularität und Bekanntheit, die der Vorgänger hatte, die muss sie erstmal erreichen.
Genau, das sehen wir hier auch bei Justiz. Relativ unbekannt. Ich schätze mal, viele wüssten nicht, wenn man fragt, wer ist Justizministerin, dass das Stefanie Hubig ist, Patrick Schnieder, Verena Huberts. Hatten jetzt aber auch nicht jetzt glanzvolle Vorgänger.
Ja, ganz wichtig, ne? Wir sehen auch bei diesen Zahlen 10% und 16%. Das heißt ja auch, dass die Mehrheit geantwortet hat, es ist genauso gut oder genauso schlecht. Das geht ein bisschen unter, wenn man diese Torten so vergleicht. Für die meisten Leute, aber das ist auch ein verheerendes Zeugnis für die Merz-Regierung, hat sich eben nichts verändert. Es ist nicht besser geworden, nicht schlechter, es geht so weiter. Und die Hoffnung war aber, es wird anders und die Hoffnung ist geschürt worden. Es sollte ja schon im Sommer letzten Jahres so sein, dass die Leute merken, es geht aufwärts.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
So ist es. Vielen Dank.
An diesem Freitag beginnt der CDU-Parteitag und erstmals seit Jahren ist die Ehrenvorsitzende Angela Merkel auch wieder dabei. Florian Kain, unser Kanzlerkorrespondent. Wie sehr freut sich Friedrich Merz über diesen Besuch?
Friedrich Merz freut sich gar nicht über den Besuch und das weiß Angela Merkel natürlich auch. Er wird natürlich nervöser, wenn sie in der ersten Reihe sitzt. Sie wird gar nicht viel machen. Sie wird einfach in der ersten Reihe sitzen und dabei zuschauen, wie er probiert, ein möglichst gutes Wahlergebnis zu erzielen bei seiner Wiederwahl. Und aber allein das ist etwas, womit sie Merz ein Stück weit leicht aus dem Konzept bringen kann. Das weiß sie natürlich auch ganz genau. Da muss er jetzt durch, aus Merkels Sicht.
Ja. Gutes Wahlergebnis, was ist das? Er hat gehabt bei seiner Wahl 2022 fast 95%, 2024 nur noch knapp 90%. Merkel hat den Rekord gehalten, 2012, ich habe nachgeschaut, 97,94%.
So, also ganz so gut wird es für Merz wahrscheinlich jetzt nicht ausfallen. In seinem Umfeld sagt man so 88% wären schon toll auch, ne? Wäre schon ganz gut, wenn er die schaffen würde. Ja. Es gibt ja schon auch viele Unzufriedene oder jedenfalls eine Grummelfraktion, auch rund um die Junge Union, die bei der Rente ja sehr viel mehr gewünscht hatten etc. Das kann schon sein, dass es da ein paar Proteststimmen gibt, auch von denjenigen, die sagen, das ist uns nicht reine CDU-Lehre genug bei diesem Parteitag oder was er durchgesetzt hat in der Koalition bislang und die deshalb diesen Parteitag möglicherweise ein bisschen abstraft.
So, warum ist sie so lange nicht dahin gegangen, obwohl sie ja Ehrenvorsitzende ist und warum kommt sie jetzt plötzlich?
Na, sie ist gefühlte Ehrenvorsitzende, sie ist gar nicht wirklich formal Ehrenvorsitzende, aber sie ist natürlich so lange Bundesvorsitzende gewesen, dass man sich in der Tat dann zunächst mal gefragt hat, warum ist sie jetzt eigentlich plötzlich nicht mehr da? Das war allerdings nach meinen Informationen bewusst von ihr so entschieden, weil sie den Konflikt mit Merz, den es ja seitdem sie ihn sozusagen vom Fraktionsvorsitz damals verdrängt hatte.
Ah, da habe ich ein schönes 2002. Foto,
oder? Genau, da, das war kurz ein paar Monate davor. Ne?
Das war im Sommer 2002, CDU-Parteitag. Genau. Da dachte Merz, die Welt ist noch in Ordnung und im November hat sie ihn abrasiert.
Ja. Genau, das war ihr gutes Recht auch, ehrlicherweise. Ne? Er hat ihr es aber krumm genommen, wie er ja sowieso jemand ist, der sehr viel persönlich nimmt, was im Grunde jetzt eher so ein politischer Prozess ist, also Merkel sichtbar. Es konnte halt nur einer dieses Amt innehaben. Aber seitdem ist das Verhältnis eben belastet und es wird nicht mehr gut. Beide können sich in Wahrheit nicht nicht ausstehen. Was war nochmal deine Startfrage?
Die Frage war, warum ist sie so lange nicht hingekommen
auf, genau.
Warum kommt sie jetzt?
Obwohl es so belastet ist, wollte sie das Ganze aber nicht auf die Spitze treiben und hat sich gesagt, sie lässt ihn jetzt mal machen. Jetzt ist er ja Parteivorsitzender geworden und auch Kanzler. Und da sie ja wusste, dass sie ihn allein mit ihrer Anwesenheit ein Stück weit stört, hat sie sich bewusst entschieden, sie lässt ihm die Bühne mal alleine.
So, ja? Jetzt kommt sie aber wieder rum.
Naja, es wurde dann auch aus Kreisen um Merz herum erzählt, in der Partei auch, guckt mal, die Merkel kommt noch nicht mal zum Parteitag. So wenig ist die CDU ihr inzwischen wert, dass sie sozusagen da nicht kommt. Also sozusagen aus ihrer Sicht wollte sie Merz ein Stück weit die Sache eher leichter machen und es wurde dann irgendwie rumgedreht. Und jetzt sagt sie sich offensichtlich, das ist zumindest die Lesart, ne? Ich habe ja jetzt nicht mit ihr jetzt ein längeres Interview dazu geführt, dass die Lesart auch alle Leute um sie herum, nö, wenn es so ist, dann kann sie jetzt ja auch mal wieder kommen. Und außerdem ist sie ja weiter ein Teil der CDU und das möchte sie vielleicht auch ganz gerne demonstrieren. Im Übrigen kann sie auch den Wahlkämpfern, die jetzt, es gibt ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dann auch kurz nach diesem Parteitag, auch ein Stück weit natürlich helfen, auch mit ihrer immer noch vorhandenen starken Popularität. Also man sollte es nicht ihr nicht als Bösartigkeit auslegen, dass sie da eben einfach mal hinkommt, auch wenn es Merz nicht freut.
Sie wird da nicht reden, aber sie sagt ja inzwischen was, äußert sich auch, hat sich auch hin und wieder kritisch geäußert über Merz.
Das stimmt, also wohl dosiert, ne? Also diese AfD-Abstimmung damals fand sie nicht gut, ne? Aber ansonsten, also wirklich viel scharfe Kritik an Merz hat sie in Wahrheit nicht formuliert. Das sind immer eher so kleine Spitzen, die dann so gedeutet werden, was sie natürlich auch genau weiß und was sie, glaube ich, auch sehr liebt. Aber dass sie jetzt Merz permanent durch den Kakao zieht, das kann man ja überhaupt nicht behaupten.
Aber wir gehen nochmal Stichwort Rivalität. So, das ist 2018, das war ihr letzter Parteitag als CDU-Vorsitzende. Da ist sie abgetreten als CDU-Vorsitzende. Da ist Friedrich Merz schon angetreten und wollte gerne ihr Nachfolger werden.
Hat sie ihm vermasselt, die Tour?
Hat sie ihm vermasselt, indem sie AKK, Annegret Kramp, Karrenbauer ins Rennen geschickt hat und die hat dann sich knapp durchgesetzt gegen Merz.
Nun hat sich AKK natürlich auch ein Stück weit selbst ins Rennen geschickt, aber sie war und hatte Unterstützung von Merkel und ihrem in der Partei ja immer noch relativ großen Lager.
So, das muss man natürlich alles im Kopf haben, wenn man daran denkt, der Merz erst abserviert, dann hat er versucht wieder zurückzukommen und immer hat sie ihm sozusagen Steine in den Weg gelegt, bis er es dann tatsächlich endlich geschafft hat und Vorsitzender geworden ist. So, jetzt gucken wir mal, wie das Verhältnis jetzt denn so aussieht, wenn man auf dieses bunte, schöne Bild schaut. Das war 20.
Das ist ein trügerisches Bild, Thomas.
Trügerisches Bild. Ja. Das war ihr 70. Geburtstag 2024. Und da sieht es doch aus, als wenn die beiden sich wieder gut verstehen.
Das stimmt, aber es sah ehrlich gesagt nur so aus. Es war die Parteiführung selbst, die sehr, sehr gerne diesen 70. Geburtstag mit Angela Merkel feiern wollte. Also Merz und auch Lindemann fanden das eine kluge Idee, auch um die ja irgendwie gespaltene Partei irgendwie auch symbolisch zu einen. Und Merkel hatte sich darauf also eingelassen und sie hatte eigentlich nicht so große Lust auf diese Veranstaltung. Und Merz hat dann sie dann zwar da gewürdigt, aber im Grunde keine ihrer Leistungen, die sie fürs Land erbracht hat, irgendwie besonders herausgehoben, sondern stattdessen dann irgendwie gesagt, die Historiker müssten am Ende richten, was irgendwie von der Kanzlerschaft Angela Merkels zu halten sei. Und das soll ihr durchaus ein Stück weit übel aufgestoßen sein. Danach war das Verhältnis also eher wieder ein bisschen schlechter sogar nach dieser Feier. Ich war selber dabei, kann mich noch gut daran erinnern. Und
das führte dann wiederum dazu,
dass sie nicht bei seinem 70. war, was allerdings nicht ihre Entscheidung war, sondern nach meinen Informationen, Stichwort, er hat sie nicht so gerne dabei, hat er sie offenbar da auch gar nicht eingeladen. Also jedenfalls lag ihr keine Einladung vor, was auch immer das dann für Gründe gehabt haben, nach meinen Informationen. Gut, und insofern, es ist also tatsächlich ein trügerisches Bild. Die Veranstaltung hat nichts verändert. Sie hat im Gegenteil, wenn sie was verändert, ist ihr sogar noch wieder schlechter gemacht, was dabei war, so ein bisschen zu heilen. Und die spannendste Frage jetzt ist ja, wie wird Merz Merkel beim Parteitag begrüßen und ansprechen? Wird er vielleicht jetzt historische Leistungen, die sie vollbracht hat, würdigen oder nicht? Oder sagt er nur, liebe Angela, schön, dass du wieder da bist? Ja. Also das ist jetzt sozusagen...
Oder wird er sie mit Frau Bundeskanzlerin ansprechen?
Ja, das könnte er möglicherweise tun. Das ist ja eine Anrede, die nach wie vor sozusagen adäquat ist. Aber eigentlich müsste er liebe Angela sagen, die beiden sind ja nun per Du.
Ja.
Also das wäre ja auch schon wieder ein Zeichen von Distanz. Also du siehst, es ist ein völlig vermintes Gelände. Man kann im Grunde nur alles verkehrt machen. Ja. Selbst wenn man den 70. Geburtstag für sie ausrichtet, ist es dann auch wieder nicht gut gewesen, weil man nicht genug sie gelobt hat und so weiter und so fort. Also es ist wie man es auch handeln will, es ist irgendwie schwierig.
Ist der Vorschlag, der plötzlich das Gerücht, das aufkam, befeuert von den Grünen vor allen Dingen auch, ach, wir könnten noch die Merkel als Bundespräsidentin aufstellen, war das eigentlich auch nur der Versuch, Merz zu ärgern?
Nee, die wahre Geschichte dahinter ist, Merz selber hatte wahnsinnige Angst, dass die Grünen vorschlagen könnten, Angela Merkel ins Rennen zu schicken. Ja, also weil er, nach meiner Information ist er immer noch so ein bisschen am Überlegen, wen nimmt er denn jetzt? Soll ja eine Frau werden, ne? Julia Klöckner oder Prien, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ist da aber auch noch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen offensichtlich. Und dann wuchs die Angst, was passiert eigentlich, wenn die Grünen jetzt auf die Idee kommen, Angela Merkel vorzuschlagen? Weil er wäre ja auch in der Zwickmühle, kann ja schlecht Nein sagen. Ne? Ja. Ist immer noch eine wahnsinnig populäre Christdemokratin.
Die Grünen haben den Ball ja dankbar aufgenommen, die ersten
jetzt.
Stimmen kommen.
Jetzt, so irgendwie ein paar Tage gedauert. Ne? Die braucht wohl ein paar Tage, um sich dazu irgendwie zu sortieren. Also tatsächlich ist zwar die Angst von Merz, dass das passieren könnte, weil es finden natürlich eine Horrorvision, irgendwie Angela Merkel im Schloss Bellevue. Mhm. Daran sieht man aber auch, wie irgendwie unsouverän, in Anführungsstrichen, bei diesem Thema irgendwie ist oder wie emotional. Weil Merkel, man kann ihr vieles zutrauen, aber dass sie gegen den Wunsch der gesamten Partei, die ja ihre Partei ist, oder gegen den Wunsch der Führung dieser Partei, als Bundespräsidentschaftskandidatin der Grünen sich aufstellen lässt, ist nun wirklich relativ unwahrscheinlich.
Ja.
Zumal die Spitzen kann sie auch so verteilen, dafür muss sie nicht im Schloss Bellevue sitzen.
Ja. Also. M&M, eine ganz besondere Beziehung. Danke, Florian.
Gerne.